Liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für die freundliche Einladung. Es sind jetzt genau 10 Jahre her, dass wir uns bei einem Kongress getroffen haben, wo es über Gesangvereine und Identität in deinem Vortrag ging. Und diesen Gedanken habe ich aufgegriffen und wollte gerne Reiseberichte aus dem 19. und 20. Jahrhundert diskutieren, Reiseberichte als Quellen historischer Chorforschung. Es geht darum, dass kaum ein Land in Europa so viele reisende Chöre aufnimmt wie Estland. Kompliment, seit 1989 ist das ein Reiseland für Chöre über Europa hinaus, wie ich inzwischen gehört habe. Es geht darum, dass ich erneut jetzt sprechen darf über zentrale Fragen der historischen Chorforschung, über den wechselseitigen Austausch der Chöre und Netzwerkbildung der Sängerinnen und Sänger, Komponisten und Chorleiter durch Reisen und dabei zugleich über wichtige Bereiche der Transkulturalität und der Interkulturalität im Bereich des Chorwesens. Das Thema ist insofern spannend, weil Reisen immer fasziniert, denn Reisen bildet. Es geht darum, dass man, wenn man jetzt, ich lasse das Bild ganz bewusst stehen, schon als Kind und als Jugendlicher prägende Eindrücke von Reisen für das ganze Leben mitnimmt. 2009 fand in Augsburg im Zusammenhang mit dem Projekt Europäische Mozartwege eine Tagung zu Reisen von Musikern statt. Dabei wurden diejenigen Musiker, die im Jahre 2009 ein Jubiläum zu feiern hatten, besondere Aufmerksamkeit geschenkt, darunter Chorkomponisten wie Louis Spohr und Felix Mendelssohn Bartholdy. Ulrich Konrad, mein Kollege in Würzburg, hat in einem Grundsatzreferat über der Musiker und seine Reisen eine Typologie vorgeschlagen. Erstens, es gibt eine Bildungsreise. Es bedeutet, das wichtigste Merkmal ist, dass man in der Regel irgendwo hinfährt und wieder zurückkehrt. Zweitens, nur als Beispiel, Heinrich Schütz nach Venedig, Johann Sebastian Bach nach Lübeck. Zweitens, eine Fortbildungsreise. Heinrich Schütz ist bekanntlich 2-mal nach Venedig gereist. Drittens, eine Bewerbungsreise. Ziel ist nicht die Heimkehr, sondern dass man bleibt. Die dauerhafte Etablierung am Ziel. Viertens, eine Werbereise. Der Komponist fährt irgendwo hin und erhofft sich Subskribenten für seine Werke. Fünftens, die Tournee. Die Tournee ist das Wichtigste für jeden Künstler. Denn nur der Live-Auftritt bedeutet Auralität, bedeutet jetzt, das ist time now. Sechstens, eine Geschäftsreise. Viele Komponisten, viele auch Händler, Notenhändler machen eine Reise, um Musikalien zu verkaufen und vor allen Dingen aber auch in älterer Zeit, um Musiker heranzuholen. Seit dem 16. Jahrhundert kennen wir die Idee, Chorknaben, Chorales aufzusammeln und nach einer anderen Region hinzubringen. Wir haben darüber gesprochen, dass Chorschüler aus Nürnberg dann nach Kopenhagen transportiert wurden. Oder die vielen Chorreisen mit Knaben und Chorales jetzt auch nach Wien und andernorts. Und siebtens, die Forschungsreise. Sie kennen die ganzen Reiseberichte von Charles Burney, von Johann Friedrich Reichardt. Sie kennen aber auch Vincent Novello, Wallfahrt zu Mozart. Ich habe Ihnen bewusst dieses Beispiel mitgebracht, denn hier geht es um Erika Mann, das ist die Tochter von Thomas Mann, die in den 1950er Jahren einen 4-teiligen Kinderroman publiziert hat. Es geht um die Biografie eines Chorknaben. Und das bedeutet, dass hier ganz bewusst der Sozialisationsaspekt in den Mittelpunkt gerückt wird. Reiseberichte also in dieser Form über Chorreisen als Bildungsreisen und Fortbildungsreisen für Chormitglieder. Die Tournee als Erlebnis und das als Wegmarke in der Biografie im Leben von Chorsängern. Es geht um nachhaltige Prägungen für das gesamte Leben. Das beobachten wir heute bei jedem Knabenchor, auch bei Mädchenchören inzwischen, bis in die Gegenwart hinein. Ich habe bewusst dieses Beispiel genommen, weil diese Romane auch ins Schwedische übersetzt wurden. Es ist also keineswegs nur eine deutsche Angelegenheit. Und das soll als Ideengeber für das geben, was ich jetzt vorstellen möchte. Inzwischen sind die deutschen Knabenchöre wie die Thomaner, die Kruzianer und andere Mitglied in dem großen Projekt Immaterielles Kulturerbe geworden. Das heißt also, es handelt sich hier nicht um eine marginale Angelegenheit, sondern um ein zentrales Anliegen in der Chorlandschaft der Welt. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel bringen, ich lasse das bewusst noch stehen, über den frühen Alpentourismus, über die Philhelvetik, über das, was man mit dem volkstümlichen Moment im Chor spricht. Geselligkeit ist das Thema. Es gibt einige Aspekte für das 19. Jahrhundert, die wesentlich sind. Dazu zählt als erstes der Aspekt Bildung, dann aber auch eben dieser Aspekt der Geselligkeit. Bereits im 19. Jahrhundert, weil ich auf die Zeit schauen muss, jetzt nehme ich die meisten Beispiele aus dem 19. Jahrhundert. Ich bitte also um Verständnis. Bereits im 19. Jahrhundert war klar, dass jetzt um 1810 etwa viele Deutsche bewusst in die Schweiz fuhren, um dort nicht nur die Landschaft zu genießen, sondern auch um die neuen Männerchöre zu hören. Das war etwas vollkommen Neues. Und diese Verbindung von Touristik und Musikerlebnis ist etwas Neues auch in der Musikgeschichte und keineswegs konsequent und systematisch erforscht. Das bedeutet, der Einfluss der Geselligkeitsformen sind sehr unterschiedlich. Ob ich nach Frankreich fahre, ob ich nach Estland fahre oder ob ich eben in die Schweiz fahre, die Geselligkeitspflege und Geselligkeitskultur ist überall etwas anders. Es geht also um Chorreisen auch als Geschäfts- und Bildungsreisen, beispielsweise für Protagonisten des Laienchorwesens wie Hans-Georg Nägeli. Ich habe Ihnen dieses Beispiel ausgesucht, weil es um eines der bedeutendsten Sängerfeste des 19. Jahrhunderts geht. Es ist das erste deutsche Sängerfest in Frankfurt am Main 1838. Quasi eine Pilgerreise. Mozart war einmal ganz kurz in Frankfurt am Main. Trotzdem waren die Freimaurer in Frankfurt so aktiv, dass sie eine Mozart-Stiftung begründeten. Und der Genius Mozart war der Aspekt, der alle nach Frankfurt holte. Bemerkenswert ist aber, dass die Verkehrswege genutzt wurden, die damals noch selbstverständlich waren. Hier war es der Main. Ich komme aus Würzburg, das ist auch der Main. Deswegen war das etwas naheliegend und ich habe in Frankfurt studiert. Frankfurt musste sein. Aber für mich ist viel wichtiger, dass dieses Sängerfest 1838 ganz intensiv, nicht nur von Freimaurern, sondern eben auch von Sängern aus der Schweiz gefördert wurde. Und hier traf man sich, tauschte sich aus und plante ganz bestimmte Projekte, wie beispielsweise ein Notenprojekt. Man sammelte für eine Mozart-Stiftung. Es ist die älteste Stiftung in der Musikgeschichte im Namen Mozarts, die bis heute existiert. Sie ist 1838 gegründet. Und an dieser Stiftung haben sie im Anschluss an dieses Sängerfest unter anderem Franz Liszt oder Giacomo Meyerbeer genauso beteiligt wie die vielen Sänger, die hier waren. Es bedeutet, vor dem großen Mozart-Gedenkfest 1841 und vor all den Mozart-Initiativen bis 1856, die dann in Salzburg vor allen Dingen und in ganz Europa jetzt zu beobachten sind. Das ist also eine der wichtigsten Initiativen auch für die Mozartpflege. Das bedeutet, dass es keineswegs immer nur ein Chor-Event ist, sondern auch die Frage jetzt geklärt werden muss, in welchem Namen geschieht etwas. Das bedeutet, fährt man zu einem Gesangfest, dann ist der Gesang im Mittelpunkt. Fährt man zu einem Liederfest, dann ist das Lied im Mittelpunkt. Fährt man zu einem Sängerfest, dann ist die Kommunikation mit den Sängern interessant. Fährt man zu einem Gesang- und Musikfest, dann ist meist die Aufführung von Oratorien und Kantaten interessant und so weiter. Das heißt, eine Differenzierung der einzelnen Feste und der Aspekt, jetzt warum, welches Motiv steckt hinter meiner Reise, gehört zusammen. Auch heute noch sind Chorreisen als Pilgerreisen im Namen von Komponisten durchaus nicht ungewöhnlich. Man fährt nach Salzburg und Wien wegen Mozart. Man fährt nach Rom, selbstverständlich auch wegen des Papstes, aber wegen Palestrina. Das ist es, warum Chorreisen ausgesprochen attraktiv sind. Man möchte die Orte haben, an denen etwas passiert ist oder etwas passiert. Das heißt, Aufführungsorte werden Erinnerungsorte für Chöre. Nicht nur für einzelne Musiker und Künstler, sondern selbstverständlich auch für Chöre. Ganze Busreisen werden organisiert, um dieses Erlebnis kollektiv zu bekommen, nicht nur individuell. Das nächste Beispiel zeigt sehr deutlich, dass es ein neues Verkehrsmittel gibt, nämlich die Eisenbahn. Und hier sind hunderte von Kilometern jetzt zwischen Schleswig-Holstein, Hamburg, Altona und nördlicher und Würzburg, wo das erste deutsche Sängerfest 1845 stattgefunden hat. Chorreisen also im Zusammenklang von Politik, Musik und Geselligkeit. Alle drei Aspekte gehören zusammen, sind hier zu beobachten und sind in den Reiseberichten überdeutlich thematisiert. Man muss sie ganz sorgfältig lesen. Chorreisen auch und vor allem im Vormärz zur Demonstration des Freiheitsstrebens überhaupt. Das Würzburger Sängerfest 1845 eröffnet die Reihe der überregionalen Sängerfeste als Nationalfeste. 1846 folgt Köln, 1847 Lübeck, das Fest 1848 in Frankfurt am Main musste wegen der Revolution abgesagt werden. Wichtig ist aber auch, dass in den Reiseberichten Bilder zu finden sind. Und die sind sehr spannend, denn wir haben keine Zeit, das näher zu analysieren. Aber ich bin ja hierher gekommen, um Ihnen das Material zu präsentieren, das man analysieren kann. Selbstverständlich gehört zu einem Chor auch die Sängerfahne. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn die Fahne ist ein Emblem, ein Hoheitssymbol. Und dass jetzt der Bürger eine Fahne trägt, ist nicht selbstverständlich, sondern war im Vormärz durchaus Ausdruck auch des politischen Protestes. Und selbstverständlich organisiert sich diese Gruppe selbst mit den Chorleitern und den Vorständen. Wir wissen von jedem, der hier steht, wer das eigentlich war, einschließlich, ich gehe mal hier hin, auch eines Studenten, der dabei war, ganz klar hier zu erkennen, auch an diesem Outfit, sagt man heute, an dieser Kleidung. Eine kleine Reminiszenz in das 20. Jahrhundert. Auch 1908 sind solche Reisen zu beobachten, in viel größerem Maße. Eigentlich ist alles angelegt im frühen 19. Jahrhundert. Aber im Jahre 1908 fährt der Arion Brooklyn mit einem eigenen Dampfer jetzt von den Vereinigten Staaten nach Deutschland, eingeladen von Prinz Heinrich von Preußen, dem Bruder des Kaisers. Und er unternimmt eine große Reise von Bremerhaven über Bremen, dann nach Berlin zu einem Konzert, dann Empfang natürlich in Berlin, über Weimar, Eisenach, Dresden, Chemnitz, Nürnberg nach München. Und dann wieder zurück über jetzt den Rhein, natürlich wieder bis nach Bremerhaven und nach Hause. Dass diese Aspekte noch spannender sein können, das zeugen Berichte von Reisen, wie beispielsweise der Augsburger Liedertafel. Dazu sage ich gleich noch etwas Näheres. Hier sieht man überdeutlich, dass es um Kontakte geht, dass alle Sänger porträtiert sind. Das Selbstbewusstsein des bürgerlichen Sängers ist überdeutlich klargestellt. Außerdem geht es um die Symbolik, man sitzt selbstverständlich unter der deutschen Eiche, die Germania jetzt ist hier und wartet darauf, dass Kaiser Barbarossa wieder erwacht. Es geht selbstverständlich um eine politische Botschaft, die hier ist. Ich bedauere, dass ich das nicht näher erläutern kann, aber es lohnt sich ganz bestimmt, solche Quellen anzuschauen. Denn es gibt ganze Tagebücher, die genau diese Begegnungen beschreiben. Und hier erfährt man, worauf die Musiker geachtet haben. Nicht nur die Komponisten, sondern vor allem auch die Dirigenten, die dabei waren. Ein Beispiel: Die Gruppe fährt weiter, jetzt nach Augsburg. Entschuldigung. Man kann ungefähr etwas lesen. Julius Welchert aus Altona. Von ihm stammt ein solcher gedruckter Reisebericht von 1845, herausgekommen 1846. Und er schreibt: Wir kommen nach Augsburg. Man fährt bewusst noch einmal die großen Stationen bis nach München. Man kommt in Feuchtwangen vorbei, wo unser Sängermuseum ist. Deswegen lade ich alle ein. Das musste sein. Etwas Werbung in eigener Sache. Also, jetzt über die romantische Straße von Würzburg nach Augsburg. In Augsburg hört man die Augsburger Liedertafel, die schon in Würzburg alle begeisterte. Und dort heißt es: Ich konnte mich überzeugen, dass auch ein großer Männerchor imstande ist, ebenso gut jede feine Nuancierung des Gesanges auszuführen, als ein einfaches Männerquartett es vermag. Alle Ehre dem Herrn Musikdirektor Rösle. Die Augsburger Liedertafel steht vielleicht als ein Musterbild für alle Gesangvereine Deutschlands da. Das bedeutet, eine der Liedertafeln in Augsburg bildet das Vorbild für das Singen im hohen Norden. Insofern ist also für den Transfer von Ideen, Gedanken und Beobachtungen die Reiseberichte eine hochwillkommene Quelle. Ich werde in einem zweiten Teil jetzt ganz kurz einige Fallbeispiele vorstellen, weil die Zeit leider nicht langt. Selbstverständlich kennt jeder das Porträt von Hans-Georg Nägeli. Er gilt als einer der Urväter des Laienchorgesangs. Das ist richtig. Ich muss nur hier daran erinnern, dass Hans-Georg Nägeli auch sehr viele Reisen unternommen hat. Denn er hatte einen Verlag und er brauchte Käufer. Und er unternahm Bildungsreisen, nicht nur für sich, sondern eben auch für andere, indem er Vorträge hielt in den 1820er Jahren. Was man viel weniger sieht, ist, dass mit seiner Person aber auch Ideen verbunden sind. Beispielsweise der vierstimmige Choralgesang in der Schweiz. Und als er nach Stuttgart kommt, ist man so begeistert von seiner Idee, dass man nicht nur den ältesten Liederkranz der Welt gründet, den Stuttgarter Liederkranz, sondern dass man auch die Idee hat, wir führen im Königreich Württemberg den vierstimmigen Gemeindegesang ein. Das ist der Austausch, auf den es ankommt. Nicht nur die Deutschen kommen in die Schweiz, sondern die Schweizer kommen auch nach Deutschland. Es geht in eine wechselseitige Verbindung hinein. Spannend wird es allerdings dann, wenn andere Persönlichkeiten kommen. So zum Beispiel Louis Spohr. Louis Spohr kommt 1816 nach Zürich, zusammen mit seiner Frau. Man muss relativ schnell ein Konzert geben und dann muss man die üblichen Honneurs machen. Man begrüßt jeden Künstler selbstverständlich. Es wäre eine Beleidigung, wenn man zu Gast ist und nicht die Kolleginnen und Kollegen begrüßt. Und hier finden sich einige interessante Bemerkungen, nämlich in seiner Autobiografie nebenbei bemerkt: Die Künstlerreise, die Tournee auch als Forschungsreise, als private Forschungsreise. Was singt man hier? Wer komponiert aktuell? Was und wie und für wen? Spohr schreibt: Auch hier existiert ein Musikverein. Diese Vereine in den Schweizer Städten sind eine wahre Wohltat für einen reisenden Künstler. Sie übernehmen ganz allein das Arrangement des Konzerts. Das unsrige fand schon vor einigen Tagen statt. Ich sehe jetzt hier zwei Künstler, die auch in Deutschland bekannt sind. Der eine ist Herr Nägeli, der auch einen besonderen Verlag hat. Komponieren tut er allerdings nicht gut. Aber es gibt noch einen anderen. Und das ist der Künstler Liste, Anton Liste. Und dieser ist ein gebürtiger Hildesheimer, der jetzt nach Zürich gekommen ist und hier als vorzüglicher Klavierspieler und Lehrer gilt. Er ist durch Klavierkompositionen bekannt. Er brachte mir 3- und 4-stimmige Männergesänge zur Ansicht, die mir in Melodie, Harmonie und Stimmführung sehr gefielen. Wer von uns kennt Anton Liste? Alle kennen Hans-Georg Nägeli. Das heißt, wir müssen neu lernen, wir müssen dazu lernen. Wir könnten auch lernen von Liederkomponisten, die ebenfalls heute weitgehend unbekannt sind. Wer kennt Wilhelm Speyer wirklich noch? Wilhelm Speyer war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten des Frankfurter Musiklebens. Er war maßgeblich beteiligt an der Ausrichtung des Frankfurter Sängerfestes 1838. Warum? Weil er begeisterter Mozartianer war. Er trifft, und das kann man alles in seiner Autobiografie lesen, er trifft Karl Mozart in Mailand. Er musiziert mit Karl Mozart in Mailand und übernimmt die gesamte Idee mit, dass Mozart jetzt die Krönung der Musikgeschichte ist. Und dann passiert in Frankfurt genau das, dass er sagt, wir veranstalten nicht ein Sängerfest, sondern ein deutsches Sängerfest mit der Einrichtung einer Stiftung. Frankfurt am Main war Pestalozzi-Stadt, war eine Bildungsstadt. Das heißt, dort ist der Schweizer Einfluss ganz intensiv zu beobachten. Warum? Weil Frankfurt eine freie Stadt war. Das heißt, nicht irgendeinem Fürstentum zu gehörig, sondern eine freie Stadt, ähnlich wie die Hansestädte freie Städte waren. Ein anderer, Sie dürfen auch lachen, ist dieser Herr. Er ist schon etwas in einem älteren Alter porträtiert worden. Jetzt, wie man sieht, wer kennt Konrad Kocher? Möglicherweise doch einige. Konrad Kocher ist einer der spannendsten Schlüsselfiguren für das Musikleben im süddeutschen Raum. Er ist es, der aber Reisen unternommen hat und das alles dokumentiert hat. Unter anderem nach St. Petersburg und von St. Petersburg nach Rom. Das sind schon Entfernungen. Und er hört in St. Petersburg jetzt den Chor von denen, die jetzt in den Kirchen a cappella singen. Das ist etwas vollkommen Neues. Russische Chöre a cappella. Und er kommt nach Rom und hört dort diese römischen Chöre jetzt a cappella. Und er sagt, nie wieder einen Chor in Begleitung mit eines klimpernden Klaviers. Was man sowieso nicht hört, weil es immer nur kliff, 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 kliff. Das muss man ja auch verstehen. Wenn 50 Sänger oder mehr singen, hören sie von dem Instrument damals fast nichts. Das bedeutet also, dass wir erfahren über die Reiseberichte, wer eigentlich diese Ideen mitgenommen hat. Ich glaube kaum, dass Sie den Namen Karl Golmig kennen. Die Autobiografie von Karl Golmig von 1866 steht im Internet. Jeder kann sie lesen, aber wenn man den Namen nicht kennt, dann findet man das auch nicht. Karl Golmig ist ebenfalls ein Mitglied jetzt der gesamten Initiativ- und Projektgruppe des Frankfurter Sängerfestes von 1838. Er schreibt über die Sängerfeste, die er besucht hat, und er sagt ganz klar, es geht nicht nur um Musik. Es geht auch um andere Dinge. Es handelt sich nicht nur um die Lust am Gesang. Ob da einmal ein empfindlicher Tenor gegen 10 unternehmende Bari besser ankämpft oder nicht, darauf kommt es bei Sängerfesten so genau nicht an. Hauptsache, es wird gesungen. Auch das ist wichtig. Dass also ein anderes Element, nämlich das Mitsingen, das Mittun, wichtiger ist als nur das Künstlerische. Moment, es wird alles aufgenommen, jeder einzelne Sänger bekommt ein eigenes Mikrofon und so weiter, jenseits von dem, was viele Sängerfeste gekennzeichnet hat. Und das letzte Beispiel, Otto Elm. Er ist der Chronist des deutschen Chorwesens von 1855 und später auch noch von 1887. Dort sind die beiden Auflagen jetzt in den 1850er Jahren und dann später dann eben auch zu sehen. Diese Berichte sind deswegen entscheidend, weil viele Angaben autobiografisch sind. Er war tatsächlich bei diesen Sängerfesten und hat es miterlebt. Es ist ein Networking. Das ist ein Fan von Franz Schubert. Die gesamte Schubert-Renaissance ist ohne Johann Herbeck des Wiener Männergesangvereins und ohne solche Protagonisten wie eben Otto Elm überhaupt gar nicht vorstellbar. Er hat auch schon als junger Mann Schubert-Lieder gesungen, als die anderen den Namen noch gar nicht richtig kannten. Insofern ist so etwas außerordentlich wichtig, wer setzt auch in künstlerischer Hinsicht Maßstäbe. Er reist selbstverständlich wie alle anderen seit dem 18. Jahrhundert ebenfalls einmal durch Europa, sogar nach Afrika. Nicht klar, Tunis und so weiter, das nimmt man dann nicht einfach noch so mit. Von Hamburg aus nach Belgien zum deutsch-flämischen Sängerfest in Brüssel, dann den Kontakt zu den Kölner Sängern, Weiterreise nach Paris, Weiterreise nach England, durch England und Schottland, durch und zurück, von London nach Portugal und Spanien, von Gibraltar aus nach Algier, dann zurück wieder nach Europa, von Marseille, dann weiter nach Italien und Neapel, weiter nach Rom, Venedig und Mailand, bis nach Deutschland zurück. Ich möchte ja nur darauf hinweisen, dass es, wenn es heißt deutschsprachiges Chorwesen, dass ein Tunnelblick ist für die Forschung. Wir müssen die vielen unterschiedlichen Momente der Entdeckungen mitnehmen, um zu verstehen, wie etwas entwickelt ist. Aber es gibt auch anderes. Das ist nicht ein deutscher Chor, auf den ersten Blick, auf den zweiten sehr wohl. Es ist nämlich tatsächlich der Dresdner Kreuzchor in China. Aber es gab, und jetzt muss ich doch die Brücke schlagen, jetzt ein Eklat. Diese Reise erregte 2013 in ganz Deutschland die Gemüter. Denn der Chor wollte ursprünglich singen, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Ein ganz bedeutendes Lied, schon um 1800, für Revolutionäre. Dann bekam man einen dezenten Hinweis, dass dieses Lied in China vielleicht nicht glücklich sei. Und man zog das Singen dieses Liedes zurück, was für wahnsinnige Empörung gesucht hat. Denn das war ein Politikum allerersten Ranges, dass man einen Kotau machte vor den chinesischen Einladenden. Das heißt also, wer weiß um solche Aspekte besser als Sie hier in Estland? Als diejenigen, die noch die singende Revolution miterlebt haben. Das habe ich nicht, sondern nur aus den Nachrichten. Aber Sie sind Zeitzeugen. Das bedeutet, dass immer etwas in der Geschichte mitschwingt, das nur Sie so kennengelernt haben. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, weil ich mich beeilen musste, ganz herzlich, weil ich der Meinung bin, dass Sie alle jetzt ein Tagebuch führen müssten, damit die Chorforschung auf Ihre Unterlagen zurückgreifen kann. Ich danke Ihnen herzlich.